Machen wir weiter. Das war Gottes Vision für seine Gemeinde. Heute wollen wir mal sprechen oder anfangen zu sprechen über das Thema Gottes Gaben für seine Gemeinde. Weil Gott ist gut und er hat eine Vision für seine Gemeinde, für sein Haus, das Haus Gottes auf dieser Erde. Und er lässt uns nicht alleine herumwursteln, ja, mit unserer menschlichen Kraft jetzt sein Königreich zu bauen. Ja, wie manche, dann habe ich schon viele Aussprüche gehört, oh, wir bauen das Reich Gottes und wir bringen das voran. Du kannst gar nichts. Jesus hat gesagt, ein Mensch kann nichts geben, es sei ihm dem vom Himmel geschenkt. Oder ein Mensch kann nichts nehmen, es sei ihm dem vom Himmel gegeben, so wortwörtlich. Jesus ist da sehr klar. Das heißt, wir können in seinem Reich nichts geben, es sei denn, wir haben es vorher von ihm genommen. Es gibt da einen göttlichen Kreislauf. Gott ist der Schöpfer und er hat auch für seine Gemeinde hier auf dieser Erde gute Gaben bereitet, die wir nehmen und austeilen. Amen. Und bevor du was weitergeben kannst, musst du erst empfangen und nehmen von ihm. Und so wollen wir heute mal anfangen, darüber zu sprechen, Gottes Gaben für seine Gemeinde. Und das sollte dich sehr stark ermutigen, das zu erkennen, dass Gott ein guter Vater ist, dass er gute Gaben gibt und dass wir heute hier, bevor Jesus zurückkehrt, noch eine kräftige Aufgabe haben, nämlich diese guten Gaben Gottes zu erkennen, zu nehmen und anzuwenden. Der Ausgangsvers über die Vision Gottes für seine Gemeinde stand im Alten Testament und da steht in den Sprüchen, ein Volk ohne eine Vision verwildert. Ja, deswegen ist wichtig, mit einer Vision sich zu beschäftigen. Und jetzt hier der Ausgangsvers, auch aus dem Alten Testament, was mit den Gaben Gottes zu tun hat, das sagt Gott schon im Hosea, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und so leidet die Gemeinde auch Hunger. Sie verhungert, sie darbt aus Mangel an Erkenntnis und ist fast am Absterben, wobei Gott der Vater doch ein guter Vater ist, der gute Gaben gibt. Amen. Und er möchte, dass die Gemeinde reich ist an allen vielfältigen Gaben Gottes. Und eins dürft ihr wissen, Jesus kommt zurück zu einer Gemeinde, die gefüllt ist mit den Gaben Gottes, die ein Hauptmerkmal tragen, sich nach diesen Gaben auszustrecken, sie zu nehmen und anzuwenden. Er läuft jeden Sonntag hier vorbei, aber ich habe das mal an der Seite rangehangen und es waren 12 Punkte, die notwendig sind für die Entrückung. Und da steht unter anderem dort ein Streben, ein Eifern, 1. Korinther 14, Vers 1 steht das nämlich, nach der Liebe und nach den Gaben des Geistes. Das heißt, die Gaben des Geistes, die Gaben, die Gott gibt, sind der Schmuck für die Braut von Jesus und sie empfängt es und gibt es weiter. Das heißt, ein Hauptmerkmal unter anderem ist, dass die Braut von Jesus bestrebt ist, die Gaben Gottes zu erkennen, zu empfangen und anzuwenden. So, und das ist ein prophetisches Wort, was der Herr einem Bruder gegeben hat in diesen kommunistischen DDR-Zeiten. Das heißt, dieses prophetische Wort kannst du sagen, oh, das kommt aus Amerika, wird doch so eine Strömung darüber von irgendeinem Propheten. Nein. Das war ein Bruder, ein sehr nüchterner, bodenständiger, geistlicher Leiter in der ehemaligen DDR. Und der hatte vom Herrn diese 12 Punkte, die notwendig sind im Leben eines Gläubigen, wenn du bei der Entrückung mit dabei sein willst. Hat er damals vielen, vielen Jahren, 70er Jahren oder war das, glaube ich, empfangen. So. Und damals war das noch so, mein Vater hat da viel solche Dinge aufgeschrieben und in sein Heft. Und ich habe in jungen Jahren, also als Teenager, habe ich angefangen, die Hefte von meinem Vater durchzuwühlen. Und was ich war noch hungrig und dann mit dem Geist erfüllt, wurde es noch hungriger. Und dann habe ich gesucht und ich habe mir solche Dinge abgeschrieben. Damals konnte man sich nichts kopieren oder irgendwo im Internet runterladen und rüberschicken. Man musste das handschriftlich in sein Heft schreiben. Und das war gut. Ich habe so einen Stapel solcher Hefte. wo ich mir damals die Dinge, was mir wichtig war, konnte ich nicht abkopieren, sondern habe alles abgeschrieben. Weil die Menge der guten christlichen Bücher außerhalb der Bibel war in der DDR sehr beschränkt. Da kamen so geschmuggelte Bücher in Westautos dann irgendwo unterm Teppich oder irgendwie versteckt, haben die Bücher rüber geschmuggelt und dann wurde das verteilt und dann hast du ein Buch gelesen über den Heiligen Geist, dies, das, das. Waren gute Sachen dabei. Und da hast du dir die Dinge dann rausgeschrieben, weil du musstest das Buch ja wieder weitergeben. Ich meine, das waren noch gute Zeiten, wir waren nicht so überfüllt, man musste auch nicht so groß so viel auswählen, denn das war schon ausgewählt, was dann letztendlich bei uns hier ankam. Wie gesagt, ein Punkt ist ein Streben, ein Suchen, ein Geschmücktsein, ein Eifern nach den Gaben Gottes. Lasst uns da neu unser Herzen entfachen dafür und neu begeistert sein für das Gute, was Gott hat. Da tut sich etwas auf, auch für jeden Einzelnen, weil die Gaben sind für jeden. Dass du sie nimmst, danach eiferst, sie nimmst und einsetzt. Amen. Gut, wenn wir von Gaben reden, dann schauen wir mal rein in Jakobus 1, 16, 17. Dort schreibt Jakobus, irrt euch nicht, geliebte Brüder. Also erstmal gut, dass wir uns nicht irren. Er gibt uns hier einen klaren Hinweis in Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge eines Wechsels. Und er sagt, ich gebe euch mal die klare Spur, damit ihr nicht in Verwirrung geratet, irrt euch nicht. Alles, was gut und vollkommen ist, das heißt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt alles von oben. Von dem Vater des Lichts, von Abba, unserem Vater in Christus. Bei ihm ist keine Veränderung, noch ein Wechsel des Schattens. Er ist vollkommenes Licht und diese Gaben, über die wir sprechen werden, sind alle übernatürlich, sie kommen alle von oben, denn nur das, was gut ist und das, was vollkommen ist, kommt von Gott. Weil Gott ist vollkommen, Gott ist gut und so hat Gott für seine Gemeinde nur gute Gaben. Und das ist wichtig, das im Voraus zu schicken, weil man hört hier und da und dort, dort ist ein Gabenmissbrauch geschehen, Oder dort hat jemand diese Gabe, hat sich rausgestellt und hat sich damit zur Schau gestellt, hat diese Gabe missbraucht. Natürlich kannst du jede Gabe missbrauchen. Du brauchst einen Führerschein, um ein Auto zu fahren. Du kannst mit deinem Auto gut fahren, du kannst mit deinem Auto aber unheimlich viel Schaden anrichten. Indem du zu schnell fährst, zum Beispiel. Deswegen gibt es Tempolimits, sollte man einen Führerschein da Vorfahrt beachten und so weiter. Und so ist es genauso mit den Gaben wichtig, dass wir einen geistlichen Führerschein machen, dass wir sie entsprechend den Maßstäben Gottes gebrauchen und nicht missbrauchen. Der Teufel kopiert jede Gabe Gottes. Sein Reich ist aufgebaut wie eine Kopie der Hierarchie des Reiches Gottes. Er missbraucht jede Gabe, er kopiert jede Gabe, weil der Teufel ist nicht kreativ. Gott ist kreativ. Und was der Teufel macht, ist, er ahmt es nur nach. Ja? Wie die chinesischen Duplikate von unseren erzgebirgischen Schwibbögen zum Beispiel. Und vielleicht noch als Plastik dann. Ne? Das heißt, der Teufel ahmt nur Dinge nach. Ja? Und er kopiert nur. Und wir brauchen die Unterscheidung der Geister, das ist eine der neuen Gaben, um das rauszuhalten, was von Gott ist und was nicht. Und das sind geistliche Gaben. Und was steht im Joel 3? Was hat Petrus zu Pfingsten gesagt, was hier geschehen ist? Der Heilige Geist fällt auf alles Fleisch. Der Heilige Geist fiel nicht auf den Geist, sondern auf alles Fleisch. Das heißt, der Geist Gottes fiel auf das menschliche Fleisch. Und das menschliche Fleisch kann auch Dinge verdrehen, kann auch Dinge missbrauchen. Gott ist das Risiko eingegangen, seinen Heiligen Geist in menschliches Fleisch zu geben, in dich und in mich. Und er vertraut darauf, dass du das seinem Wort entsprechend gebrauchst und nicht missbrauchst. Gut. Jede vollkommene Gabe, jede gute Gabe, es kommt alles von Gott. Und im Umkehrschluss heißt das, vom Mensch her kommt nichts Gutes. Vom gefallenen Menschen kommt nichts Gutes. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott, vom Vater des Lichts. So kommen auch die Gaben Gottes für seine Gemeinde von ihm und nicht von dem Menschen. Und er sagt da nicht, oh, ich bin so dankbar, dass du endlich zu meiner Gemeinde gefunden hast, weil diese Gabe habe ich noch gebraucht in meiner Gemeinde. Nee. Was sagt die Schrift? Römer 3, Vers 10 bis 12. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist Gottes Urteil über die gefallene Menschheit. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, also kann kein Mensch etwas Gutes weitergeben. Auch nicht einer. So, das ist Gottes Urteil über die gefallene Menschheit. Und das ist wichtig zu wissen, dass in unserer alten Natur nichts Gutes ist, was Gott in seinem Reich gebrauchen kann. Deswegen sagt er, alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater des Lichts. Und das macht uns abhängig von Gott, aber Vater. Weil Gott ist ein Gott des Segens. Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Und wenn er gibt, gibt er immer im Überfluss. Und er gibt, sagt Jesus, sogar bevor wir ihn bitten, weiß Gott, was wir brauchen und er gibt's. Unsere Aufgabe ist es zu empfangen, zu bitten, zu empfangen und es anzuwenden. Gottes Charakter ist gut. Und er möchte uns gute Gaben geben. Und der erste Punkt, um überhaupt sich nach diesen Gaben auszustrecken, musst du erst mal kennen, dass in unserer alten Natur, alten Identität nichts da ist, was gut wäre. Sie taugen alle zusammen nichts. Aber damit hören wir heute nicht auf. Ne? Ihr habt ja alle Buße getan, seid zu Christus gekommen und wir beschäftigen uns mit den Gaben. Aber es ist wichtig, als Christen mal drüber nachzudenken. Weil viele kommen ins Reich Gottes und denken, dass sie mit ihren menschlichen Gaben Gott imponieren können. Und wenn sie ihn nicht imponieren können, dann können sie die Menschen imponieren. Und bauen sich dadurch ein eigenes Werk auf, eine eigene Position und ein eigenes Streben nach Anerkennung. Und mit solchen Leuten kann ich schlecht zusammenarbeiten. Da ist keine Freiheit da, da ist immer dieser seelische Grip. Deswegen streck dich nach den Gaben Gottes aus, da ist Freiheit. Was sind denn die Gaben Gottes? Johannes 4, Vers 10. Ja, du sagst das leid, die Gabe Sprachenreden, Auslegung, Geistunterscheidung, Prophetie, sicher, das kommt dann noch. Aber lass uns doch mal anschauen, was hat Gott für gute Gaben für dich? Und wenn du weißt, was das Wort Gottes sagt, was Gott dir geschenkt hat und was du bereits schon empfangen hast, dann wirst du umso dankbarer. Und die erste Gabe, die Gott uns gibt, Johannes 4, Vers 10, hat Jesus selbst erwähnt. Jesus antwortete der Frau am Jakobsbrunnen und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Gabe Gottes, also die ultimative, die höchste Gabe Gottes, ist auch im Johannes 3, 16 mit enthalten. Gott gab seinen eingeborenen Sohn. Das ist die Gabe Gottes an uns, an jeden Einzelnen. Gott ist gut und er gab uns seinen Sohn. Das Beste, was er hat, hat er in uns investiert. Und du hast Christus in dir, deine Hoffnung auf Herrlichkeit. Wenn du die Gabe Gottes erkannt hättest, weil viele haben es damals nicht erkannt, wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gibt dir lebendiges Wasser. Nimm es rein, auch im Lobpreis kam das immer mal oder im Frühgebet. Wenn du die Gabe Gottes in Christus erkannt hast, dann bitte ihn, auch in der Anbetung, in deiner persönlichen Zeit, gib mir lebendiges Wasser. Und er ist gut und er gibt dir gern. Jeder Mensch braucht Erfrischung. Jeder Mensch braucht neues Leben. Auch als Christ brauchst du immer wieder Nachfluss. Gib ihm oder bitte ihn, dass er dir das lebendige Wasser gibt. Er ist gut und er gibt dir gern. Das ist die Gabe Gottes, dass alles richtig frisch ist. Dieses ewige Leben steht auch in Römer 6, Vers 23. Dort schreibt Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Du hast in Christus die Gabe Gottes, nämlich Leben, was in alle Ewigkeit währt. Das bedeutet, wenn wir von dieser Erde gehen, sind wir sofort bei ihm und wir leben dort ewig weiter. Ewiges Leben in Christus, diese wunderbare Gabe. Und Römer 5, 17, dort steht geschrieben, die ihr die Gabe der Gerechtigkeit empfangen habt, die Fülle der Gnade, so herrscht im Leben durch den einen, durch Christus. Das heißt, wir haben die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit, alles in Christus erhalten. Und das hat jeder in demselben Maß. Da gibt es keinen Unterschied. Die Gabe der Gerechtigkeit, Christi Gerechtigkeit ist dir geschenkt. Das ist eine Gabe Gottes. Geschenk, Geschenk, unverdient. Und die Fülle seiner Gnade. Das nächste, wenn wir mal so ganz klar unsere Wiedergeburt, unsere Errettung betrachten, ist das auch ein Geschenk. Dass du dich bekehrt hast, dass ich mich bekehrt habe, ist ebenso eine Gabe Gottes. Du kannst sagen, okay, ich habe das Wort Gottes erkannt, ich habe Buße getan und dann habe ich mich zu Christus bekehrt, habe ihn ins Herz aufgenommen. Es ist aber nur jetzt von mir ganz viel dabei. Okay. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Unsere Errettung und Wiedergeburt, Gottes Gabe ist es. Aus dieser Gnade, durch den Glauben, selbst dass du diese Gnade in Christus erkannt hast und der Glaube, der dann Zugriff hat auf diese Gnade, Christus aufzunehmen, ist eine Gabe Gottes. Vers 9, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Das hat Luther damals richtig erkannt. Damit sich kein Mensch hinstellen kann und sagen, oh Mann, das war meine Leistung, dass ich jetzt mich bekehrt habe. Es ist alles ein Geschenk. Und dann Vers 10, denn wir sind Gottes Schöpfung oder Handarbeit, Handwerksstück, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, Gott ist, schaut euch das heute mal rein, Gott ist so groß, er ist so allmächtig, so allwissend, allgegenwärtig, allgewaltig, dass er dich gerettet hat, dir diese Gabe der Errettung geschenkt hat und du bist neu geschaffen in Christus, eine neue Schöpfung. Und er hat dich bereitet zu guten Werken, damit du etwas tust, für ihn natürlich. Er lässt uns nicht arbeitslos auf der Erde. Und diese Werke hat Gott zuvor bereitet, damit wir an ihn wandeln. Ist das nicht gut? Gott hat mit deiner Gabe der Errettung auch Werke im Voraus geschaffen, die du während deines Erdenlebens hier erfüllen sollst. Das heißt, für jeden Einzelnen von uns hat Gott bei eurer Bekehrung etwas geschaffen, was bereits schon da ist. Und wandeln bedeutet, dass wir täglich in diesen Dingen gehen. Ergreifen und tun, ergreifen und tun. Und dann steht im Psalm 139, dass Gott bei unserer, bevor wir im Mutterleib geformt wurden, bevor wir zusammengekommen sind, gezeugt wurden im Mutterleib, hat Gott ein Buch der Bestimmung für jeden einzelnen Menschen geschrieben. So gut ist Gott. der Vater, von dem alles Gute kommt. Ein Buch der Bestimmung mit deinem Namen liegt bei ihm in seiner himmlischen Hausbibliothek. Nicht irgendwo weit weg, am äußersten Ende des Himmels. Und dann schickt er mal einen Engel hin, der das Buch mal holt, wenn man reinschauen will. Nee, du bist sein Kind. In seiner Hausbibliothek steht ein Buch der Bestimmung, was er selbst geschrieben hat. Und da stehen alle vorbereitenden Werke. Im Psalm 139 steht, alle Tage meines Lebens waren vor dir aufgezeichnet. Und Werke, in denen wir wandeln sollen. Amen. Gott hat das alles vorbereitet. Für uns ist wichtig, dass wir das ergreifen und tun. Und ich habe oft gebetet, Herr, lass nichts im Himmel zurückbleiben in diesem Buch, das ich nicht erfüllt habe auf dieser Erde. Es wäre sehr ernüchternd, wenn du im Himmel ankommst und hast deine erste Begegnung mit Gott im Vater und er holt dieses Buch raus aus der himmlischen Bibliothek, schlägt es auf und zeigt dir diese vielen Seiten und sagt, das wäre dein Leben gewesen. Diese Menschen, das und das wollte ich durch dich tun. Dazu habe ich dich bereitet. In diesen vorbereiteten Werken sollst du gehen. Oder die waren für dich bereitet. Mein Geist hat dich in alles reingebracht. Das mal zur Ermutigung, das ist eine Wahrheit, suche danach und der Herr wird es geben. Gute Gaben sind auch die vorbereiteten Werke, die er für uns hat. Wenn man sich mal zurückerinnert an Patrick Fontaine vor vielen Jahren, wir haben getroffen, mal 2008, 2009 oder so, da 2004, 2005 ist, da war dann mal an einer Blutvergiftung gestorben. Vor 25 Minuten mit Jesus im Himmel. Und er hat dann zu uns gesagt, haben wir ihn kennengelernt, er hat gesagt, was er seitdem nicht vergessen hat, es war ein französischer Heilungsevangelist. Und was er nicht vergessen hat seitdem, sind die Augen von Jesus. Die sind unbeschreiblich. Er hat gesagt, ich habe Jesus ins Auge geschaut oder hat mich angeschaut. Diese Augen, er hat es beschrieben von der Farbe her ähnlich wie in der Offenbarung steht, aber diese Augen sind voller Liebe, die Liebe kannst du nicht beschreiben, voller Feuer und gleichzeitig sind die voller Heiligkeit und die leuchten jede Zelle deines Körpers. Du fühlst dich wie durchgescannt. Und da sagte, ich bin vor Ehrfurcht dort zusammengebrochen vor Jesus. Und diese Ehrfurcht, sagt er, wenn ich dran denke, Jesus begegnet zu seinem Himmel, diese Augen, sagt er, mich schüttelt es jetzt noch durch. Und dann hat Jesus ihm das gezeigt, sein Leben. Und er hat ja gedacht, er wäre ein erfolgreicher Evangelist oder Heilungsevangelist gewesen. Er hat kreative Wunder erlebt, wo Arme rausgewachsen sind, Beine, alles, was wir uns wünschen würden. Und Jesus sagt, dafür ist kein Lohn da bei mir. Du hast ein heiliges Leben geführt, du könntest hier bleiben. Du hast deine Sünden bekannt, heilig gelebt, aber es gibt keinen Lohn bei mir. Und er hat gesagt, Mensch, ich habe so viel für dich getan. Scharen haben sich bekehrt, Zeichen und Wunder. Und da hat Jesus gesagt, du bist stolz geworden, hast diese Wunder und Zeichen, die ich durch dich getan habe, diese vorbereiteten Werke, die Christus durch ihn getan hat, hast du auf dein Konto verbucht und bist stolz geworden, dass du derjenige bist, der die Menschen heilt. Du derjenige bist, wo die Salbung fällt und die Menschen sich in Scharen bekehren. Du bist stolz geworden auf diese Zeichen und Wunder, auf diese Newsletter, die dann rausgegeben wurden und YouTube-Beiträge, die dann rausgegeben wurden, wo die Menschen dir Anerkennung gegeben haben. Du hast es für dich verbucht. Es war ich, der den Menschen durch dich gedient hat, weil ich die Menschen liebe, weil ich den Menschen dienen wollte durch dich. Du warst das Gefäß. Du hast es für dich, deine Anerkennung draus gezogen. Dafür gibt es bei mir keinen Lohn. Und dann hat er ihm ein Buch gezeigt und hat ihm gezeigt, was er alles eigentlich mit seinem Leben vorhatte. Und er hat zu ihm gesagt, du bist in viele Dinge reingegangen aus eigener Initiative, die ich gar nicht für dich vorgesehen hatte. Und viele Dinge in meinem Buch, die ich für dich vorhatte, bist du nicht reingegangen aus Nachlässigkeit und weil du mich nicht gesucht hast. Er durfte dann wieder zurück, er war noch ziemlich jung und durfte dann nochmal neu durchstarten. Aber das ist nochmal das vergesse ich, ne, diesen Mann und was er dort gesagt hat. Zur Ermutigung, wie gesagt, suche Gott und bitte ihn, dich in die Dinge reinzubringen, die er für dein Leben hat. Täglich gibt es vorbereitete Werke von ihm. Und die große Warnung, wie auch dieser Bruder sagte, war, dass man das auf sein Konto verbucht. Ich bin der große Mann oder die große Frau Gottes. Durch mich geschehen die Zeichen Wunder. Bei mir passiert nur was. Oder und so weiter und so fort. Das ist alles unterschwellig bei uns doch da. Wir suchen da alle unsere Bestätigung. Ne? Und je mehr Gott Gaben anvertraut, umso größer ist die Gefahr, stolz zu werden oder es auf sich zu verbuchen, die eigene Anerkennung draus zu ziehen. Deswegen ist die Grundhaltung von Jesus Demut. Sieh dich als Gefäß, durch die gute Gabe, die du empfängst im Glauben, durchfließt, welchen Menschen oder was auch Gott durch dich tun will. Jeder ist individuell. Und Gott hat für jeden spezielle Gaben. Lass es durch dich durchfließen, das den anderen segnet. Und wenn du merkst, dass es die Salbung was verhört, fall auf deine Knie, danke Gott. Das mache ich jedes Mal, wenn eine Gebetserhörung geschieht, du mir uns hinknien und danken dem Herrn. Oder, ach, treffen wir nicht. Ich will nicht hören, du hast es auf dich verbucht, wenn mal was gut läuft. So. Gib ihm immer die Ehre, gib ihm die Ehre, denn du bist nur ein Gefäß zu seiner Ehre, das durch dich hindurch fließt. Diese Gabe Gottes. So, was ist denn diese Gabe Gottes? Ist Christus, ja, aber Jesus ist im Himmel und jetzt ist diese Gabe Gottes zu Pfingsten ausgegossen. Diese Verheißung des Vaters, die Gabe Gottes, der Stellvertreter von Jesus Christus, ist der Heilige Geist. Und das ist die höchste Gabe, die Gott dir jetzt gegeben hat, nämlich seinen eigenen Geist. Er ist gut, er ist vollkommen und er kam zu Pfingsten von oben herab, wurde ausgegossen auf Jerusalem, auf die Jünger und dann ging es ja weiter. Und so brauchen wir eine enge Beziehung zum Heiligen Geist. Amen. Er ist der, der von oben kommt. Er ist derjenige, der durch uns und durch diese guten Gaben wirkt. Weil wir in uns ist nichts Gutes. Wir taugen zu nichts. Aber der Heilige Geist in uns ist derjenige, der diese Dinge vollbringt. Amen. Und das Hauptmerkmal des neutestamentischen Gottesvolkes lesen wir in Philipper 3, Vers 3. Und dort sagt Paulus, denn wir sind die Beschneidung, das heißt, damit meint er, wir jetzt, also wir, die neutestamentische Gemeinde, sind das Volk Gottes, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf unser Fleisch vertrauen. Das ist so ein Grundvers des neuen Bundesvolkes, zu dem wir gehören, nämlich, dass wir beschnitten sind von unserer alten Natur und jetzt fangen wir Gott an, nicht im Fleisch zu dienen, unsere eigenen Gaben, Fähigkeiten, Gedanken, sondern wir fangen an, Gott im Geist, im Heiligen Geist zu dienen und wir rühmen uns, wir preisen Christus und wir vertrauen nicht auf unser eigenes Fleisch, auf unsere eigenen Fähigkeiten. So ist der neutestamentliche Gottesdienst eine Gabe von Gott im Geist, im Heiligen Geist, die du empfängst und anfängst, im Heiligen Geist Gott und den Menschen zu dienen. Amen. Darin besteht Gottesdienst im neuen Bund. Gottes Geist empfangen, durch dich fließen lassen und im Geist zu dienen. Wenn das hier der Fall wäre oder in den Gemeinden generell, dann hätten wir den Himmel auf der Erde. Aber weil so viel Fleisch noch da ist, ist noch so viel Vermischung da, so viel Menschliches, so viel Seelisches. Und das blockiert den Heiligen Geist. Deswegen braucht es die Beschneidung durch das Kreuz, damit das Leben des Christus in uns wirken kann. Ganz wichtig zu wissen, die Gaben Gottes im neuen Bund kommen von Gott durch den Heiligen Geist. Und nur im Geist Gottes können wir Gottesdienst tun, wie Paulus das hier schreibt. Und es ist nicht bloß der Paulus, sondern auch der Petrus, 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Das sind Verse, die ich oft zum Frühgebet und manchmal so proklamiere oder ausbete. Aber Petrus hat dasselbe geschrieben. Und er sagt, dient einander, hier geht es um die Gemeinde, um das gegenseitige Dienen, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Und Gnadengabe heißt zu Deutsch Charisma. Gnadengabe. Es ist etwas, was du geschenkt bekommen hast. Und so hat jeder eine Gabe bekommen. Und diese ganzen Diskussionen, die im Leib Jesu stattfinden, das sind die Charismatiker und wir sind die Evangelikalen und wir sind die sonst was für Weine. Das gab es in der Urgemeinde nicht. Charismatiker Charisma bedeutet Gnadengabe. Und wenn dich jemand als Charismatiker bezeichnet, kannst du sagen, preis dem Herrn. Das sagen die, ja, genau das sagen die Charismatiker. Dann kannst du nochmal sagen, preis dem Herrn. Weil Charisma bedeutet, ich habe eine Gnadengabe empfangen. Von einem gnädigen Gott habe ich Gnade empfangen, eine Gabe, und ich gebe sie weiter. Das Riesenproblem ist bei all denjenigen, die anderen Charismatiker nennen, sie dienen im Fleisch. Und im Fleisch, in der Regel im Fleisch, und im Fleisch bedeutet in der eigenen Kraft, in den eigenen Gedanken, in dem eigenen Verstand, in dem eigenen Willen, in den eigenen Motiven, in den eigenen Projekten, nicht vom Geist geleitet. Die Urgemeinde war jeder sogenannt charismatisch, weil jeder hat eine Gabe der Gnade empfangen und war in der Herausforderung treu, damit umzugehen. So schreibt Petrus hier an die Charismatiker: So dient einander jeder mit der Gnadengabe, Charisma, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wisst ihr, dass jeder von uns hat eine bestimmte Gnade von Gott empfangen, eine Gabe, die dir gegeben worden ist, um dem Nächsten zu dienen, uns einander zu dienen. Deswegen gibt Gott Gaben an Menschen, um einander zu dienen. So, und dann sagt er Vers 11, wenn jemand spricht, so rede er es als Aussprüche Gottes. Das heißt, wenn du redest, nicht bloß voneinander predigst, sondern wenn du anderswo deinen Mund öffnest, dann sollen es Dinge sein, die vom Heiligen Geist inspiriert sind, im Geist Gottesdienst tun. Weil Gott gibt es. Und wenn jemand dient, und das ist alles inbegriffen, wo du in der Gemeinde oder außerhalb Menschen dienst, oder Gott, wenn jemand dient, so tu es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn du dort mal durchgestiegen bist, merkst du, dass du Gott dienst aus der Kraft, die er dir zur Verfügung stellt. Und du merkst plötzlich, hier ist eine Erkenntnis da, hier ist eine Offenbarung da, hier ist eine Kraft da, die du aus dir heraus gar nicht hattest. Er beschenkt dich damit, damit du dadurch dem Nächsten dienst. Und das ist neutestamentlicher Gottesdienst, auch in dem Dienst aneinander. Von Paulus, Philipper 3,3, 1. Petrus 4, 10 und 11, auch vom Apostel Petrus. Und das war das Leben der Urgemeinde, der ersten Gemeinde. So ging das zumindest so lange, bis Johannes noch am Leben war, bis 95 nach Christus. Und die ersten Jünger, beziehungsweise die Jünger von Polycarp und wie sie hießen von Smyrna, der Jünger von Johannes. Als sie noch lebten, war noch etwas von diesem Leben da in der ersten Gemeinde. Und dann kam ein ganz starker Einfluss der griechischen Welt, der griechischen Philosophen in die Gemeinde, weil die jüdischen messianischen Apostel durch diese Bar Kochba-Aufstand 128 nach Christus wurden die Juden verstreut. Und es verlagert sich alles auf die griechisch sprechende Welt. Und was kam dann rein? Verstand. Was vorher der Geist gewirkt hat in der Gemeinde, hat der Griechische, bei den Griechen war der Verstand, wie wir es heute erleben, war der Verstand, das Wissen, das höchste Gut. Bei den Juden, beziehungsweise bei den Gläubigen dann, der neuen ersten Gemeinde, war es die Offenbarung, die Offenbarungserkenntnis aus dem Wort Gottes. Und nicht das, was der menschliche Verstand erforscht. Und so, und wo das Fleisch in dem Sinne immer mehr Zugriff hatte, und die meisten Kirchenväter waren davon, bis Konstantin waren die schon beeinflusst ziemlich stark, und dann ging es erst richtig los. Die haben die komischsten Sachen rausgehauen, die mit der Schrift gar nicht mehr übereinstimmten. Und warum? Weil die Offenbarung, Erkenntnis, Leitung des Heiligen Geistes schon im 2. Jahrhundert extrem nachgelassen hatte. Und die von Gott gegebenen Gaben, über die wir noch sprechen, die verschwanden nach und nach damals aus der Gemeinde und wurden durch menschliche Fähigkeiten ersetzt. Und das ist bis heute so. In vielerlei Gemeinden. Und wir müssen auch schauen, dass wir das Wirken des Geistes nicht zurückdrängen und durch menschliche Anstrengung oder Verstand ersetzen. Denn dann ist das Leben raus. Und Gott hat aber durch die Jahrhunderte hin oder Jahrtausende schon hindurch immer wieder Menschen gefunden, die sich ausgestreckt haben nach seinen Visionen für die Gemeinde, nach seinen Gaben für die Gemeinde und die das Volk Gottes immer wieder belebt haben. Amen. Und so ist es an der Zeit, dass das Gute, was Gott gibt, wieder neu zurückkehrt in sein Volk. Amen. Und das ist nur im Heiligen Geist zu finden. Und was Petrus dort schreibt, mit dem, wenn du sprichst, soll es die Worte Gottes sein, wenn jemand etwas tut, soll es aus der Kraft heraus tun, die Gott zur Verfügung stellt, das kannst du unter dem Begriff zusammenfassen, die Salbung des Heiligen Geistes. Ein Dienst im neuen Bund ist nur möglich in der Salbung des Heiligen Geistes. Und die Salbung des Heiligen Geistes ist die Ordination Gottes für seine Diener. Amen. Du kannst in den geistlichen Dienst eintreten, das ist alles gute Motivation. Wenn Gott dich nicht befähigt durch deine Salbung, ist alles Menschenwerk. Kommt da menschlicher Verstand, da wird aufgebaut, du gibst menschliche Dinge weiter und was du von dir gibst, ist alles leer und tot. Es klingt gut. Rhetorisch, es klingt gut in menschlicher Hinsicht, aber im Geist ist eine leere Hülse, weil die Salbung des Heiligen Geistes fehlt. Und die Apostel haben das genau so praktiziert. Sie haben nur Leute eingesetzt und bevollmächtigt durch Handauflegung, die Salbung des Heiligen Geistes hatten. Die Bestätigung Gottes auf ihrem Leben. Weil der Gottesdienst im neuen Bund läuft nur über die Salbung des Heiligen Geistes. Und Gott hat für seine Gemeinde zweierlei Arten gegeben. Ich werde es nicht tiefer reingehen, aber schon mal vorausschicken. Das erste sind die 5 Dienstgaben, die im Epheser 4 beschrieben werden. Das sind die Apostel, die Propheten, die Hirten, Evangelisten und Lehrer. Und das sind die 5 Dienstgaben, die jede Gemeinde braucht, die Gott für jede neutestamentliche Gemeinde vorgesehen hat, damit sie richtig funktioniert. Weil Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde und wir sind untereinander Glieder. Und jeden baut er ein an den Platz, wo er will. Und die Dienstgaben, die kannst du doch nicht raussuchen. Du kannst nicht hinstellen, ich bin der Apostel. Es gibt so viele kuriose Sachen jetzt, die machen, ich bin der Apostel und ich habe jetzt den großen Dienst und oder ich bin jetzt der Prophet oder ich bin jetzt der Evangelist oder ich bin jetzt der Lehrer. Diese Gaben, diese Dienstgaben, selbst Hirte, kannst du dir nicht selber raussuchen. Sondern in Epheser 4 steht, Vers 11, er hat etliche gegeben, als Apostel, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Das heißt, dieser fünffältige Dienst wird von Jesus, dem Haupt, eingesetzt. Er hat es seiner Gemeinde gegeben. Das heißt, Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer, in welcher unterschiedlichen Salbungsintensität, weil die Gaben wachsen auch, sind Gaben Gottes an seine Gemeinde. Und die Gemeinde sollte für diese Gaben dankbar sein. Amen. Weil das ist eine Gabe von dem Haupt von Jesus. Er hat es gegeben seiner Gemeinde. Und diese Gaben, wie schon gesagt, kann man sich nicht erwählen. Du kannst dich hinstellen, oh, ich will der große Evangelist mal werden, ich habe das geträumt. Oder ich will mal der große Prophet sein, weil dann gucken alle auf mich. Oder ich will der Apostel sein. Dann lest mal durch, was Paulus geschrieben hat. Wir als Apostel sind die Fußabstreicher der Kehricht der Nation geworden. Also wenn du bereit bist, dass die alle auf dich rumtrampeln, ihre Füße, die Gemeinde ihre Füße ab dir abwischt, so, dann bist du in der richtigen Voraussetzung, ein Apostel zu werden. Du kannst dich auch nicht hinstellen, ich will da große Lehrer werden, bloß weil du mal eine Offenbarung hattest aus dem Wort Gottes. Geht nicht. Es sind Dienstgaben, die Gott einsetzt. Durch Jesus Christus, dem Haupt. Und diese fünf Dienstgaben sind Jesus durch fünf geteilt. Jesus gibt nicht sich eins zu eins an die Gemeinde, sondern er teilt sich durch fünf und gibt das als Gabe der Gemeinde. Das ist wunderbar, damit die Gaben zusammenwirken. Und das nächste Mal werden wir uns mal aus der Apostelgeschichte schauen, wie diese Dienstgaben wunderbar zusammengewirkt haben. Das hat zum Wuchs der Gemeinde beigetragen. Und wenn diese Dienstgaben fehlen in der Gemeinde, ist kein Wachstum im Geist möglich. Weil Christus nur vielleicht zu einem Fünftel vertreten ist. Weil die Gemeinden heutzutage sind stark ausgerichtet auf den Hirtendienst, also den Pastor, Pfarrer, wie auch immer, und ein Stück weit noch die Lehre. Aber dann fehlt drei Bereiche von Jesus, die wichtigsten fehlen. Weil bei diesen Dienstgaben gibt es eine klare Abstufung. Paulus hat es geschrieben, 1. Korinther 12, den Vers 1. Korinther 12 habe ich jetzt nicht ganz gleich bei mir. Auf jeden Fall steht dort 1. Korinther 12, Vers 28, und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Und dann kommen noch die weiteren Geistesgaben. Also gibt es eine klare Rangordnung oder Reihenfolge, die in der Gemeinde vorhanden sein müssen. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens die Lehrer. Zurück zu Nehemia. Das prophetische Wort von Gott, diese Vision, traf Nehemia. Nehemia war das Vorbild für einen Apostel. Und dann holte er Esra, den Lehrer. Und damit füllte er Jerusalem. Amen. Und dann konnten die Evangelisten, sag ich mal, und die Leute reingeholt haben in die Stadt und die Hirten, die sich um sie gekümmert haben, konnten sich dann frei entwickeln. Wenn eine Gemeinde weder Apostel hat, noch Propheten, noch Lehrer, wird es schwierig. Und diese Dinge sind aus der Gemeinde ziemlich verbannt in Deutschland. Jetzt mal hat ein Bruder zu mir gesagt, ich wünschte mir so sehr, wenn es wieder neu, dass der Mensch echte Apostel in Deutschland gibt. Die hintreten, so steht es geschrieben und so wird es umgesetzt, die Befehle erteilen. Lest mal rein in der Apostelgeschichte und die Briefe von Paulus, so wie wir an die Gemeinden Befehl gegeben haben. Es braucht klare Ausrichtung mit dem Wort Gottes. In der Apostelgeschichte 15, so viel Verwirrung, da kamen die judaistischen Lehrer rein, die gesagt haben, ihr müsst euch auch beschneiden lassen, ihr müsst die Gesetze Mose halten. Da kamen sie zusammen und die Apostel haben klares Wort gesagt, so geht's lang, bam. Und was geschah? Die Gemeinden nahmen zu an Zahl. Vorher war alles Verwirrung. Keiner, ob ich mich da doch beschneiden lassen, muss ich doch die 5 Gesetze, Bücher Mose auswendig lernen und alles halten und kein Schweinefleisch mehr essen oder so. Das hast du heute genau noch so. Muss ich den Schabbat halten oder nicht? Und dann darf ich mich auch sonntags treffen, am Sonnentag. So viel durcheinander. In Christus ist das Vollkommene. Und da, das gab es damals schon, heute auch noch. Und der Bruder sagt, es müsste mal wieder sich Apostel geben, die es zusammentest und dann an alle Gemeinden rausgeben. Das ist die große Richtung. Amen. Wir brauchen diese Apostel wieder. Und wir brauchen die Propheten, die klar Propheten sind, diejenigen, die das Herz Gottes hören und als Sprachwort am Gemeinden dienen. Na gut, dass wir nächste Woche einen haben. Ja. So. Und wir sind hier, also ihr, wir sind so gesegnet als Gemeinde, dass diese Dienstgaben, wenn sie in der Gemeinde, Hirten und Lehrer müssen in der Gemeinde da sein. Das ist die Salbung für jeden Ältesten. Aber darüber hinaus Evangelisten, Propheten und Apostel braucht jede Gemeinde. Und diese Dinge sind, wenn sie in der Gemeinde nicht vorhanden sind, kommen sie als reisende Dienstgaben von außen, um die Gemeinde zu unterstützen. War in der Apostelgeschichte so, ist auch heute noch so. Und so sind wir echt gesegnet als Gemeinde. Apostel hatten wir erst da, am 8. Mai. Jetzt kommt der Prophet, der François. Also die sind Leute, die in diesem Amt stehen. Und das dient zum Wachstum, zur Aufbauung der Gemeinde. Amen. Und wie gesagt, da haben wir als Gemeindeleitung haben wir viel dafür gebetet, dass der Herr uns das gibt. Weil wir ganz genau wissen, dass diese Grundlage braucht eine Gemeinde, um stabil weiterzuwachsen. Amen. Diese Dienstgaben, die wählen lebenslang. Gott nimmt da seine Berufung nicht zurück. Wenn du einmal ein Apostel bist, wie Paulus warst, bis zu deinem Ende. Und diese Dienstgaben, die 5, sind nur auf eine bestimmte Anzahl beschränkt. Weil hier steht, Jesus hat etliche eingesetzt, hat nicht alle eingesetzt, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Und diese 5 Dienstgaben müssen sich miteinander verbinden, miteinander zusammenarbeiten. Und jeder, der das empfängt, soll auch darin wachsen. Das sind diese 5 Dienstgaben, die Jesus gibt in seine Gemeinde hinein, das Haupt an den Leib, damit der Leib funktioniert. Ins Detail kann man dann andermal noch gehen. Aber dass wir das schon mal in diese Richtung hören. Und dann gibt es, dann kannst du sagen, okay, ich bin weder Apostel noch Prophet noch Evangelist noch Hirte noch Lehrer. Was mache ich nur? Die Gaben des Geistes. So, und da gibt es die Gaben des Heiligen Geistes. Da gibt es im Korintherbrief 9 und dann im Korintherbrief nochmal weitere 3 und insgesamt noch 6 im Römerbrief. Also wenn man das mal die 9 hauptsächlichen Gaben des Geistes plus 6 weitere. Also 15 Gaben, die für alle da sind, damit einander gedient wird. Und diese Geistesgaben, die kann man sich erwählen. Denn Paulus sagt, strebt nach den Gaben des Geistes. Am meisten eifert nach den höheren Gaben, dass ihr weissagt. Also nach der prophetischen Rede, nach der Weissagung. Das heißt nicht, dass du dann ein der Prophet bist, sondern prophezeien, einander ermutigen, auferbauen und korrigieren, ist für jeden Gläubigen eine Gabe, nach der du streben solltest. Und die ist für jeden verfügbar. Du kannst danach streben, du kannst sie dir erwählen, du sollst danach eifern, du sollst danach dich ausstrecken, sollst sie empfangen, anwenden, darin wachsen. Und diese Gaben sind für alle Gläubigen da, auch für diejenigen, die im fünffältigen Dienst dienen, sie dienen in den Gaben des Geistes. Und oft habe ich das gehört, dass Propheten oder Apostel manchmal bis alle 9 Geistesgaben haben. Also teilweise in den Geistesgaben dienen, wenn es gerade notwendig ist. Und genauso kannst du und ich, wir können uns danach ausstrecken. Und wenn wir in diesem Ding wachsen, kannst du genauso in allen neuen Geistesgaben dienen. Wenn es dran ist, dann ist die eine mal wieder weg. Dann hast du hast eine hauptsächliche Gabe, aber Gott gibt es dann, zum Beispiel, wenn du jemanden hast, der ein Wort der Erkenntnis braucht, ein Wort der Weisheit, eine Ausweg-Situation, lose Situation, streckst dich aus, Wort der Weisheit von Gott. Nicht dein eigener Verstand schraubt was zusammen, sondern es ist eine Erkenntnis, die hier hinten vom Geist kommt. Mittlerweile kann ich das so stark auseinanderhalten, ob das vom Geist Gottes kommt oder aus meinem Verstand. Ich war früher auch darauf fixiert, ich musste Probleme lösen, auf Arbeit auch, ich musste was hier zusammenbauen, damit es funktioniert. Und das musste ich mir auf das Label abgewöhnen, das mehr auf den Geist zu hören. Heiliger Geist, was sagst du jetzt? Und dann merkst du, wie von innen heraus kommt der Impuls, und denkst du, ey, das ist es. Ja? Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, und das hilft dann weiter. Offenbarungen. Das wirkt der Heilige Geist. Und diese Gaben, die sollst du darin wachsen, danach streben, und das will ich dich ermutigen. Aber diese 5 Dienstgaben und die 9 plus 6 Geistesgaben, die vom Heiligen Geist gegeben sind, um durch den Geist Gottesdienst zu tun, die haben alle nur ein Ziel, der Gemeinde zu dienen. Gott gibt all diese, die 5 Dienstgaben durch Jesus und diese Geistesgaben durch den Heiligen Geist, er teilt sie aus von oben her, diese vollkommenen Gaben, damit dein Bruder und deine Schwester durch dich aufgebaut, ermutigt und auch mal korrigiert wird. Es geht um den Dienst untereinander, damit der Leib zusammen funktioniert. Es ist das Haupt, gibt diese Gaben in den Leib, damit der Leib harmoniert, sich einander dient, und ohne diese 5 Dienstgaben und ohne die Geistesgaben 9 plus 6 ist die Gemeinde unreif, unvollständig und nicht wirksam. Deswegen sollten wir uns danach ausstrecken. Und Gott gibt gern. Zum Abschluss nochmal, stellt euch das vor, einfach mal bildlich, das hilft mir auch mal ein Stück weiter. Wir sind der Leib Jesu, und zwar jeder wiedergeborene Christ. Nicht der einzelne Konfession, das kannst du beiseite legen. Paulus sagt, ihr seid Glieder des Leibes, 1. Korinther 14. So, jetzt bist du ein Glied des Leibes Jesu, meinetwegen eine Hand, ein Finger, ein Bein, und Jesus ist das Haupt. Da gibt es noch Gelenke, die haben eine besondere Bedeutung, die verbinden miteinander, ne? Die verbinden bestimmte Menschen miteinander, bestimmte Werke und Dienste. Aber sag mal, du bist ein Teil des Leibes. Und dann braucht es aber noch, wenn du das rechte Bein bist, braucht es noch das linke. Dann braucht es noch Arme. Dann braucht es noch alles Weitere dazu. So. Und wir als Gemeinde sollten nicht amputiert rumlaufen, ne? Also und auf ein Bein springen, sondern wir brauchen alle 5 Dienstgaben und wir brauchen alle 9 Geistesgaben. Plus darüber hinaus, damit alles zusammen harmoniert. Ein Glied ermutigt das nächste. Eines baut das andere auf. Einer dient am anderen. Amen. Jesus könnte das alles selber machen. Nein, er gibt uns die Verantwortung, einander zu dienen, dich danach auszustrecken und das zu gebrauchen. Amen. Vater, wir danken dir von Herzen, Herr, dass du ein guter Vater bist. Danke, dass du gute Gaben gibst, dass alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, dem Vater des Lichts. Und wir danken dir, Vater, dass du vielfältig gute Gaben für deine Gemeinde vorbereitet hast. Und wir danken dir, was du alles schon hier gewirkt hast, auch die Dienstgaben, die du hergeschickt hast, wie du Dienstgaben auch freigesetzt hast in unserer Mitte. Und auch Gaben des Geistes immer wieder wirkst, Herr. Aber Vater, wir danken dir und wir beten, dass wir uns ganz neu dahin ausrichten und fokussieren, Herr, dass wir deinem Wort gehorsam sind, wie du schreibst, 1. Korinther 14,1. Strebt nach dem Weg der Liebe und eifert nach den Gaben des Geistes, damit ihr an allem volle Genüge habt, um einander zu dienen. Und Vater, wir wünschen es so sehr und wir beten, Herr, dass du das hier wirkst, dass dein Heiliger Geist alle Freiheit hat. und dass der Leib sich gegenseitig aufbaut, damit wir in die volle Reife hineinwachsen. Amen.